Lieber Brüder und Schwester, heute wollen wir an das anknüpfen, was wir am vergangenen Sonntag über Kain und Abel gehört haben. Der Text der Predigt befindet sich im ersten Brief des Johannes, Kapitel 3. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, und wir wollen die Verse 11 bis 24 lesen. Die Verse 11 bis 24 im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Ja, wir achten auf das, was Gott in seinem Wort, in seinem inspirierten Wort sagt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist ein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Lasst uns beten, wir bleiben sitzen. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Das ist kein Menschenwort. Wir erkennen durch den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, dass diese Worte aus deinem Mund stammen. Sie sind wohltuend. Sie trösten uns. Aber wir sehen auch, Herr, welche Verantwortung wir haben, nachdem du uns geliebt hast, dass wir uns auch gegenseitig lieben, dass wir einander lieben. Und du weißt, Herr, wie wenig Bereitschaft wir darin zeigen. Hilf uns, dass wir das verstehen. Und dass wir nach dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus leben. Ja, deine Gebote sind nicht schwer, denn du befähigst uns, Herr, durch deinen Geist so zu lieben, wie Jesus gelebt hat. Herr, schenke uns heute Verständnis. Schenke Gelingen beim Hören, aber auch beim Sagen, Herr. Lass diese Worte erbaulich sein, Herr. Amen.
Amen.
Oh, Heute wollen wir uns insbesondere in diesem Text mit dem beschäftigen, was Johannes in Vers 14 sagt und was vielleicht schwer zu verstehen scheint. Nämlich, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, wenn wir die Brüder lieben. Scheint hier zu sagen, die Liebe, die Brüderliebe ist ein eindeutiges Merkmal, dass wir Kinder Gottes sind. Oder in Vers 19, dass wir unser Herz vor Gott beruhigen können, wenn wir die Brüderliebe praktizieren. Inwiefern ist das Ausüben von brüderlichen Liebe ein Beweis für die Echtheit unseres Glaubens? Und wie trägt es zur Heilsgewissheit bei? Es geht um Heilsgewissheit hier. Johannes behauptet auch Dinge, die weitere Fragen aufwerfen können. Zum Beispiel in Vers 6, wenn er sagt, dass derjenige, der in Jesus ist und bleibt, nicht sündigt. Vers 6, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und wenn er auch sagt, dass derjenige, der sündigt, ihn nie gekannt hat. Lass uns diese wichtigen Fragen heute ansprechen. Der erste Punkt. Die Liebe steht im Zentrum der christlichen Botschaft. Es ist ein wesentlicher Teil des Evangeliums und der christlichen Botschaft. Der Apostel Johannes bezeichnet sich in seinem Evangelium oft selbst als den Jünger, den Jesus liebte. Er erwähnt seinen Namen nicht in dem Evangelium des sogenannten Johannes. Er sagt, wenn er von sich selbst spricht, dass es der Jünger, den Jesus liebte. Er will damit nicht sagen, dass Jesus ihn mehr als die anderen geliebt hat, dass er eine besondere Gunst hatte, sondern dass er sich der großen Liebe Jesus zu ihm, einem Sünder, bewusst war. Er betont die Liebe, die Jesus den Sündern gezeigt hat, und er kennt sich selbst als der größte der Sünder, auch wie Paulus, der auch von sich selbst gesagt hat, ich bin der größte der Sünder gewesen, an mir ist wirklich Barmherzigkeit erwiesen worden. Johannes betont in seinem Evangelium, wenn wir den ersten Brief des Johannes lesen, dann müssen wir das auch parallel zu dem Evangelium des Johannes auch betrachten. Johannes betont sehr in seinem Evangelium, dass sich die Liebe Christi besonders darin zeigt, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, für unsere Erlösung. Jesus ist am Kreuz für unser Heil gestorben. Er sagt zum Beispiel in Johannes, im Evangelium, Kapitel 15, Vers 13, das sind die Worte Jesu selbst, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das war die Liebe Jesu. Er hat sein Leben für seine Freunde gelassen. Und wir können dem Opfer Jesu am Kreuz natürlich nichts hinzufügen. Es ist etwas, was wir nicht nachahmen können, was Jesus. Wir brauchen das auch nicht. Nur einer konnte unsere Sünden tilgen, der Herr Jesus, weil er perfekt war. Aber wir können uns in unseren Beziehungen zu den anderen von dieser aufopfernden Liebe leiten lassen, inspirieren lassen. Johannes erhebt die Liebe zum wichtigen Gebot. Wir haben auch gesehen, dass er nicht der Einzige. Jesus wird uns auch in Matthäus berichtet, als er gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? Er hat gesagt, das höchste Gebot ist die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Nächsten. Johannes betont in seinem ersten Brief mehrmals, zum Beispiel im Kapitel 2, Vers 7, dass dies die Botschaft oder das Gebot ist, das die Christen von Anfang an gehört haben. Kapitel 2, Vers 7. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot. Das ist nicht etwas, was ich jetzt hinzugefügt habe, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt, dass wir uns lieben. Mit Anfang meint Johannes wahrscheinlich nicht den Augenblick oder den Zeitpunkt, als Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal gesagt hat, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Nein, ich denke, er nimmt Bezug auf den Zeitpunkt, an dem die Zuhörer des Johannes zum ersten Mal gläubig geworden sind und die Botschaft des Evangeliums gehört haben. Das, was ihnen gesagt wurde, als das Evangelium ihnen gesagt wurde, ist, dass wir einander lieben sollen. Das Evangelium ist im Wesentlichen eine Botschaft der Liebe. Denn es spricht von der Liebe, die der Sohn Gottes uns erwiesen hat, als er sein Leben für uns gab. Und deshalb sind die Botschaft des Evangeliums und die Praxis, die Ausübung der brüderlichen Liebe untrennbar miteinander verbunden. Evangelium ist nicht Bruderliebe, Bruderliebe ist nicht das Evangelium. Wir dürfen beide nicht vermischen, aber beide sind untrennbar miteinander verbunden. Wer das Evangelium verstanden hat, hat auch verstanden, welche Liebe Gott gezeigt hat und welche Liebe, zu welcher Liebe er auch verpflichtet ist. In Vers 12, hier im Kapitel 3, sagt uns Johannes, dass wir nicht dem Beispiel von Kain folgen sollen, der vom Teufel war. Er sagt, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habe, dass wir einander lieben sollen, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Indem er Kain erwähnt, erinnert uns Johannes daran, dass es seit dem Sündenfall zwei Linien gibt, zwei Nachkommenlinien, zwei Nachkommenschaften. Und deshalb müssen wir auf die Botschaft von Genesis zurückgreifen, aber das haben wir, ich gehe davon aus, dass wir noch im Gedanke noch haben, was unser Bruder Jörg letzte Woche gesagt hat über Kain und Abel. Und die Bibel spricht von zwei Linien. Die Nachkommen der Frau, der die Verheißung gegeben wurde. Und der Nachkommen, der wichtigste Nachkommen der Frau ist der Herr Jesus Christus selbst. Und dann gibt es auch die Nachkommen der Schlange. Das sind die, die den Teufel als Vater haben. Und was Johannes hier sieht, er sagt, wer seinen Bruder nicht liebt, sondern hasst, er ist nicht von Gott. Er gehört nicht zu dieser Nachkommenschaft der Frau. Er gehört dem Teufel, wie Kain, der seinen Bruder ermordet hat. Auch Jesus hat einmal den Juden gesagt, die ihn umbringen wollten, in Johannes Kapitel 8, Vers 44, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn Johannes sagt, dass die Werke Abels gerecht waren und die Werke Kains böse waren, will er nicht so sehr die Taten, die Werke der beiden Brüder betonen, sondern ihre Abstammung. Woher kommt es, dass sie solche Werke vorgewiesen haben? Woher kommt es, dass Abel ein Gerechter war? Woher kommt es, dass Kain ein Mörder war? Das hat mit ihrer Abstammung zu tun. Abel war aus Gott. Könnte sagen, Abel war aus Gott geboren. Und er liebte Gott, während Kain vom Bösen war. Er hatte kein göttliches Leben in sich. Er war nicht von Gott geboren und er kannte Gott nicht. Er war zwar religiös, wir lesen, dass es ein Bemühen war, auch Gott was zu opfern, aber wir haben gehört, dass es etwas war, was ihm nicht sehr viel gekostet hat. Er dachte, man kann Gott mit billigen Opfer befriedigen. Und so sind viele Menschen heute religiös. Sie denken, man kann Gott mit wenigen befriedigen. Kain tötete seinen Bruder, weil er eifersüchtig auf ihn war. Und Johannes zieht hier einen Vergleich mit der Welt. Er sagt, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Die Welt ist auch eifersüchtig auf euch, Christen. Die Menschen dieser Welt hassen die Gläubigen, weil diese, die Christen, ihre schlechten Taten verurteilen. Wenn du einem Menschen der Welt sagst, dass seine Taten böse sind, der wird dich hassen. Lass mich das lesen, was unser Herr Jesus im Johannesevangelium Kapitel 15 sagt, in den Versen 18 bis 25. Johannes 15, die Verse 18 bis 25. Jesus sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnig Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnig Acht haben. Und das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Ab Vers 14, hier im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, stellt Johannes die Frage, wie man ein Kind Gottes erkennt. Was kennzeichnet ein Kind Gottes? Gibt es äußere Zeichen? Der Beweis, dass wir zu Gott gehören, besteht darin, dass wir die anderen Kinder Gottes lieben. Das ist die Botschaft hier des Johannes. In seinem Brief erwähnt Johannes wiederholt drei Merkmale, an denen man erkennen kann, ob jemand von Gott ist oder nicht. Drei Merkmale werden immer wieder erwähnt. Zunächst gibt es das Kriterium des Glaubens. Könnte sagen, das ist vielleicht das wichtige Merkmal. Für viele Christen ist es das einzige Merkmal. Ein wahrer Christ glaubt an Gott. Er glaubt an Jesus Christus. Er bekennt, dass der Sohn Gottes für seine Erlösung Mensch geworden ist. Gott, der Vater, hat seinen Sohn als Sühneopfer für uns Sünder gesandt. Wir kennen Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, damit wir durch ihn auch das Leben haben. Damit wir nicht verurteilt werden, sondern das Leben haben. Das ist das erste Merkmal. Wenn man fragen würde, wie erkennt man einen Christen? Ja, an seinem Glauben, an seinem Bekenntnis, was er über Jesus Christus bekennt, was er über Jesus Christus glaubt. Entscheidend ist nicht so sehr, dass du an Jesus glaubst, sondern entscheidend ist, was du über Jesus glaubst. Wer war Jesus? Warum ist er gekommen? Das erste Merkmal. Ich glaube, wir haben kein Problem damit. Das zweite Merkmal, das zweite Kriterium ist ein bisschen schwieriger. Das ist das Kriterium der Heiligung oder der Reinigung. Johannes sagt hier, jeder, der diese Hoffnung hat, jeder, der diesen Glauben hat und die Hoffnung hat, Gott eines Tages zu sehen. Wir glauben, weil wir hoffen. Wir hoffen an das ewige Leben. Wir hoffen, dass wir eines Tages Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das ist unsere Hoffnung, unsere selige Hoffnung. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich, so wie er rein ist. Das heißt, wie Jesus gelebt hat, das sollten wir auch leben. Das dritte Kriterium, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist das Kriterium der Liebe. Ein wahrer Gläubiger liebt seine Brüder und Schwestern und freut sich, wenn er mit ihnen Gemeinschaft hat. Das ist etwas, was wichtig ist. Es sind so viele Christen, die sagen, ich liebe Gott, aber sie suchen keine Gemeinschaft mit ihren Brüdern und Schwestern, mit den Menschen, die genau den gleichen Glauben haben. Wer seine Brüder und Schwestern nicht liebt, wer keine Gemeinschaft mit, wer kein Kontakt, wer keine Beziehung zu anderen Christen haben will, der kann sie nicht lieben, der kann nicht behaupten, ich liebe dich. Ich liebe dich, aber bleib mir ferne. Ich liebe dich, aber ich bleibe dir ferne. Eine Unmöglichkeit. Und Johannes sagt hier etwas, was uns vielleicht schockieren kann. Wer seine Brüder und Schwestern nicht liebt, bleibt im Tod. Das heißt, er ist dem göttlichen Leben fremd. Mehr noch, Johannes sagt, wer seine Geschwister nicht liebt, ist ein Mörder. Johannes definiert Mord nicht als das Vergießen von Blut. Um ein Mörder zu sein, brauchst du nicht jemanden umzubringen. Sondern, wie Jesus in der Bergpredigt sagte, wer seinen Bruder hasst, wer in seinem Herzen Hass gegen seinen Bruder hegt, ist bereits ein Mörder. Der hat schon einen Mord begangen. Johannes scheint zu sagen, dass ein Mensch, dass eine Person, die solche Gefühle hat, dadurch beweist, dass sie Gott nicht kennt. Bedeutet das, dass wir nicht wirklich Christen sind? Dass wir uns selbst betrügen, wenn wir manchmal Hassgedanken haben. Ja, das verweist uns auf das, was Johannes in den Versen 6 und 8 sagt. Und was sehr drastisch, sehr radikal klingt. Nämlich, dass derjenige, der mit Jesus lebt, nicht sündigt. Ich lese es noch einmal. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Und auch im Vers 8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Es ist wichtig zu verstehen, dass in der griechischen Sprache die Verwendung des Präsens, also der Gegenwart, oft auf eine Gewohnheit hindeutet. Es ist etwas, auch ein bisschen wie im Englischen. Ne? Wenn man eine Präsenz verwendet, ist es eine Gewohnheit. Ja? Ich tue das, das heißt, ich bin gewohnt, das zu tun. Johannes will damit nicht sagen, dass ein Christ nie sündigt. Wenn er sagt, wer sündigt, der ist aus dem Teufel. Er will nicht sagen, dass ein Christ, der wirklich wahre Christ, ein absolut perfektes Leben führen will, dass es nie vorkommen kann, dass er irgendwann eine Sünde begeht in seinem Leben. Das ist nicht, was er meint. Sondern was er meint, ist, dass die Sünde bei ihm nicht mehr üblich ist. Es ist nicht mehr die Gewohnheit. Er ist nicht mehr gewohnt, ständig zu sündigen. Er hat einen Schluss damit gemacht. Er hat eine neue Orientierung im Leben. Und umgekehrt, wer sich an der Sünde erfreut, eine Person, für die die Sünde die Gewohnheit ist, die sich in der Sünde wühlt, kann kein Christ sein. Wer auch keine warmen Gefühle für seine Brüder und seine Schwester hat, zeigt auch, dass er nie wiedergeboren wurde. Wir kommen zu den Versen 16 und 17 und 18. Liebe zeigt sich ganz konkret. Liebe ist nicht irgendwie ein vages Konzept, sondern Liebe ist konkret, zeigt sich in der Tat. Woran erkennen wir, was wahre Liebe ist? Ja, ganz einfach, ein Beispiel Jesu Christi. Wenn du wissen willst, was wahre Liebe ist, dann schau mal auf das Beispiel Jesu Christi. Und was wir in 1. Korinther, im 1. Korintherbrief Kapitel 13 gelesen haben, ist ein perfektes Beispiel für das, was in Jesus Christus war. Das Kennzeichnen sein Charakter. Oder Philippa Kapitel 2 ist auch sehr interessant und beschreibt uns die Gesinnung, die in Jesus Christus war. Und wie zeigt sich die Liebe Christi in erster Linie? Dadurch, dass Christus in den Tod für uns ging. Er gab sein Leben für seine Brüder und Schwestern. Was heißt es, sein Leben zu geben? Wir verstehen das sehr wohl an dem Beispiel Jesu. Er starb am Kreuz für uns. Er hätte das nicht tun können. Er hat das aus Liebe getan. Aber sein Leben für die Geschwister zu geben, bedeutet nicht ausschließlich für jemanden zu sterben, wie Jesus es getan hat. Das bedeutet zum Beispiel, sich nicht von Eifersucht leiten zu lassen und nichts mit der Absicht zu tun, größer und wichtiger als andere zu sein. Es bedeutet, aus Demut andere als wichtiger zu betrachten. Denken wir an Philipper Kapitel 2. Es war die Gesinnung Jesu Christi. Obwohl er in Form Gottes war, hielt es das nicht als irgendwas, was er unbedingt vor allen Menschen beweisen musste. Sondern hat sich erniedrigt, ist ein Diener, ein Knecht geworden. Das bedeutet, nicht nur die eigenen Interessen verfolgen, sondern auch die der anderen. Es bedeutet auch, den Bedürfnissen anderer nicht gleichgültig gegenüber zu stehen. Das bedeutet, für das Leid der Geschwister auch empfänglich zu sein für ihre Bedürfnisse. Wenn du verheiratet bist, das bedeutet, dass du Empfinden für die Bedürfnisse deiner Frau hast und umgekehrt. Und das bedeutet auch, bei Bedarf ihnen konkrete Hilfe leisten zu wollen. Das ist, was Paulus, ich wiederhole es noch einmal, weil dieses Kapitel sehr wichtig ist. Es war eine Haltung, wie Paulus sagt in Philipper 2, die in Jesus Christus war, obwohl er wahrer Gott war. Es ist interessant, dass Johannes in den Versen 15 bis 17 drei verschiedene griechische Wörter verwendet, um vom Leben zu sprechen. Wir haben auf Wort das Wort Leben. Die Griechen haben drei Wörter für Leben. Und diese drei Wörter sind Zoe, wir haben das Wort Zoo, ja, zoologisch. Wir haben das Wort Psyche und wir haben das Wort Bios, von der Biologie oder ja, Biotop. Das Wort Zoe wird im Neuen Testament verwendet, um das göttliche Leben zu bezeichnen. Dieses Leben war in Christus und er hat es uns gegeben, die an ihn glauben. Also wenn Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, er meint dieses göttliche Leben, das in ihm war, weil er mit dem Vater Gott war und ewig gelebt hat. Und er möchte dieses Leben seinen Jüngern auch vermitteln. Psyche bezeichnet das natürliche Leben, das physische Leben, das alle Menschen haben. Und wenn wir lesen, dass Jesus sein Leben oder seine Seele, Psyche auf Griechisch, im Tod gegeben hat, damit wir leben, damit wir das ewige Leben haben, dann ist es, dieses Leben. Jesus hat sein Leben, sein körperliches, sein physisches Leben, damit wir Leben haben, Zoe, damit wir das göttliche Leben haben. Und das Wort Bios bezieht sich auf das, was notwendig ist, um das Leben des Leibes zu erhalten. Johannes spricht hier von den Gütern dieser Welt. Das ist Bios. Wir brauchen Essen, Trinken, um leben zu können. Johannes zeigt, dass diese drei Aspekte des Lebens untrennbar miteinander verbunden sind. In anderen Worten, zeigt der Gläubige, dass er ewiges Leben in sich hat, dieses Zoe, indem er dem Beispiel Christi in den Aufgaben seines irdischen Lebens, Psyche, folgt, indem er lebt, wie Jesus auch gelebt hat, und insbesondere indem er seinen Lebensunterhalt, seine Güter, die Güter dieser Welt auch teilt, Bios, um das psychische, das körperliche, das physische Leben andere Gläubigen zu unterstützen. Sehr, sehr interessant, diese Merkmale hier des Lebens auch zu sehen. Und wir sehen, dass wenn die Bibel vom Leben spricht, das hat also sehr viele Facetten, sehr viele Aspekte. Und dadurch, indem er das tut, indem er beweist, dass er das göttliche Leben in sich hat, indem er für die anderen sorgt, indem er sein Leben für die anderen einsetzt, für ihr Wohlhaben, zeigt der Christ seine Liebe zu Gott und seine Liebe zum Nächsten auf die vollkommenste Weise. Wir kommen zu den letzten Versen dieses Abschnitts. Hier von Kapitel 3, die Verse 19 bis 24. die Ausübung der Liebe vermittelt oder schenkt uns Heilsgewissheit. Vers 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Wir können in unserem Handeln erkennen, dass wir in der Wahrheit sind. Und wir können unser Herz vor Gott auch beruhigen. Johannes sagt, dass das, was wir tun, mit dem übereinstimmen muss, was wir glauben und bekennen. Wir können nicht etwas bekennen und das Gegenteil tun. Das wäre ein krasser Widerspruch. Wir können immer behaupten, dass wir Gott kennen und in der Wahrheit wandeln. Aber in Wirklichkeit sind das unsere Taten, die dieses Bekenntnis bestätigen oder widerlegen. Jesus hat einmal gesagt, ihr werdet einen Baum an seinen Früchten erkennen. Ein guter Baum trägt gute Früchte. Ein schlechter Baum trägt schlechte Früchte. Es ist unmissverständlich. Wir können sicher sein, dass wir in der Wahrheit sind, wenn wir eine ehrliche Liebe zu den anderen Gläubigen haben. Wir können nicht sicher sein, dass wir Leben haben, wenn wir in unserem Herzen Hass gegen unsere Geschwister leiblich oder geistlich hegen oder spüren. Eine Person, die ihre Brüder und Schwestern wirklich liebt, weiß, dass ihr Verhalten in der Wahrheit verwurzelt ist und dem entspricht, was Gott verlangt. Denn Gott hat uns das Gebot gegeben, einander zu lieben. Das ist sein Wille. Johannes spricht hier zu Menschen, deren Geist, deren Gesinnung erneuert wurde. Er spricht zu Menschen, von denen er weiß, das sind Christen, die bekennen sich zu Jesus Christus. Das sind neue Menschen. Ihr Sinn ist erneuert worden durch den Heiligen Geist, als sie gläubig geworden sind. Er spricht zu Christen, die die Gebote Jesu kennen und sich ihnen unterwerfen wollen. Das ist ihr Wunsch, das zu tun, was Gott gefällt, was Jesus geboten hat. Und wenn wir das tun, wenn wir tun, was Gott in seinem Wort sagt, werden wir uns nicht ständig fragen, ob Gott unsere Handlung gutheißt oder verurteilt. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch eine Zwischenbemerkung machen zum Thema, wie erkenne ich den Willen Gottes? Viele Christen, wenn sie sich mit dieser Frage beschäftigen, was ist der Wille Gottes für mein Leben, fragen sich, was Gottes Wille für ihre Zukunft sein könnte. Was hat Gott mit mir vor? Ich möchte es gerne wissen. Ob sie etwas tun oder es lieber lassen sollen, das ist oft, müssen wir zugeben, auch die Art und Weise, wie wir den Willen Gottes verstehen. Ich denke, diese Frage, das heißt, diese Erkenntnis des verborgenen Willen Gottes, was er mit uns vorhat, ist nicht so wichtig wie die Frage, ob wir in unserem täglichen Leben das tun, was Gott uns in seinen Geboten befiehlt. In anderen Worten, die Gebote Gottes, dass wir die Gebote Gottes tun, ist viel wichtiger, als sich zu fragen, was möchte Gott mit mir? Welchen Beruf soll ich ausüben? Welche Frau soll ich heiraten? Welchen Mann soll ich aussuchen? Wem soll ich Ja sagen? Diese Fragen sind wichtig, aber viel wichtiger ist, dass wir bemüht sind, die Gebote Gottes zu halten. Gott wird uns schon führen. Ihr kennt vielleicht diese Aussage aus dem Alten Testament. In 5. Buch Mose, Kapitel 29, Vers 28. was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. In anderen Worten, das weiß Gott allein. Was aber geoffenbart ist, was Gott klar gesagt hat in seinem Wort, das ist ewiglich. Und das Wort ewiglich hier, das Verb ewiglich betont die Wichtigkeit dieser Aussage. Das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Aber was meint Johannes, wenn er sagt, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz? Sollen wir das negativ oder positiv verstehen? Ich denke, wir sollten diese Aussage in einem positiven Sinn verstehen. Es geht nicht um eine Verurteilung, wie Gott eigentlich die Sünder verurteilt. Sondern es geht darum, dass unser Herz uns verurteilt, dass wir manchmal ein schlechtes Gewissen haben. Und dass wir uns fragen, bin ich wirklich ein Christ? Das kann so weit gehen, dass Menschen, vor allem junge Christen, die wirklich wiedergeboren sind, sich fragen, bin ich ein echter Christ? Wenn ich ein Christ wäre, würde ich vielleicht anders leben, als das, was ich jetzt tue. Johannes spricht zu Gläubigen und das Merkmal eines wahren Gläubigen ist, dass er ein Gewissen hat, das ihn manchmal anklagt. Wenn dein Gewissen dich nie anklagt, wenn du dich nicht mit der Frage beschäftigst, tue ich das, was Gott gefällt oder nicht, bist du wahrscheinlich jemand, der den Geist Gottes nicht hat. Ein Christ hat ein Gewissen, das ihn oft anklagt. Aber die Tatsache, dass Gott unser Herz erforscht und unsere tiefsten Beweggründe kennt, sollte uns trösten. Das sollte ein Trost sein. Was Johannes sagt, ist, Gott kennt dein Herz. Er hat dieses Herz erneuert. Diese Aussage sollte also den Gläubigen, dessen Gewissen durch die Sünde betrübt ist, trösten. Da Gott ihm sein gerechtes Urteil und seine Vergebung zusichert. Was Johannes hier sagt, lässt sich sehr gut an den Worten Davids im Psalm 139 veranschaulichen, wo David bekennt, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Kennt ihr die Worte? Ja, wo soll ich hinfliehen? Überall, wo ich hingehe, bist du da. Ich würde mich in einem tiefsten Ort verstecken, da bist du auch da. Ich würde in den Himmel gehen oder in ein fernes Land gehen, da bist du da. David will damit sagen, Gott, du kennst mich, ich kann mich nicht vor dir verbergen. Und nachdem er alles durchgegangen ist, was Gott über ihn weiß, betet David so, und das ist das Wichtigste hier in diesem Psalm. Herr, erforsche mich. Mein Herz ist offen vor dir. Ich will dir nichts verbergen. Ich will nicht in einem Wohnzimmer sein und du stehst draußen vor der Tür. Komm in mein Wohnzimmer. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf dem bösen Weg bin. Und wenn es der Fall ist, leite mich auf dem ewigen Weg. Du bist der Einzige, der mich auf dem richtigen Weg bringen kann. Und ich vertraue dir. Paulus spricht auch über diese Tatsache, dass letztendlich Gott ihn beurteilen wird. Falls ihr eine Bibel habt, schlagt sie im 1. Korinther Brief Kapitel 4. 1. Korinther Brief, Kapitel 4. Wir wollen die Verse 3 bis 5 lesen. Paulus sagt, In 1. Korinther 4, Vers 3. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst. Paulus erkennt, ich denke, dass ich im Reinen bin, aber es ist nur, weil es mir nicht bewusst ist. Denn damit bin ich nicht gerechtfertigt. Es sind viele Menschen, die sagen, ich habe ein reines Gewissen. Paulus sagt hier, ich habe auch ein reines Gewissen. Ich habe den Eindruck, dass mein Gewissen rein ist, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe, wenn ich mich mit den Geboten Gottes vergleiche. Aber das ist nicht das, was mich rechtfertigt. Das ist kein objektives Kriterium für die Wahrheit meiner Taten, meiner Gesinnung. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Ebenso müssen wir auch Vers 21 richtig verstehen. Johannes sagt im 1. Johannes 3, Vers 21, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Er meint damit nicht, dass es Christen gibt, die nie sündigen und deshalb haben sie keine Gewissensprobleme. Nein, er meint, dass es möglich ist, das Gefühl zu haben, mit Gott im Reinen zu sein. Dass uns, das ist das, was es bedeutet, mit Gott im Reinen zu sein. Das bedeutet nicht, dass wir keine Sünde haben, dass wir vollkommen perfekt sind. Das bedeutet, dass wir wissen, dass uns durch seine Gnade vergeben wurde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, unsere Sünden zu vergeben. Und wenn Gott uns unsere Sünden vergeben hat, dann sind wir im Reinen mit ihm. Und dass wir ihm deshalb in allen Dingen gefallen wollen, weil wir diese Gewissheit haben, dass Gott uns geliebt hat und uns die Sünden vergeben hat, wollen wir Gott lieben. Wir wollen Dinge tun, die ihm gefallen. Wir können nicht einfach Dinge lieben, die Gott nicht mag. Unser Fleisch kann uns dazu bringen, dass wir diese Dinge begehren. Aber im Inneren wissen wir, das gefällt Gott nicht und ich möchte wirklich nicht diese Dinge tun. Das soll unser Gebetsleben anregen. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes Kapitel 15, Vers 7, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wenn Jesus sagt, ihr werdet bitten, was ihr wollt, das bedeutet nicht, Gott, ich bitte dich, dass ich morgen viel Geld verdiene, dass ich reich werde, dass ich berühmt werde. Nein, das steht hier in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters. Wir haben die Verheißung, dass wenn wir nach seinem Willen bitten, diese Dinge uns zuteil werden. Manchmal fragen wir uns, warum ist es so, dass wir für Menschen beten, dass sie zum Glauben kommen, dass wir uns auch bemühen, dass wir manchmal weinen über diese Menschen, dass nichts passiert. Und da denken wir, Gott, wo bist du? Jesus gibt uns hier die Verheißung. Wenn ihr nach seinem Willen bittet, und das ist der Wille Gottes, dass die Menschen gerettet werden, so wird es euch zuteil werden. Das muss unsere tiefste Überzeugung sein. Wenn wir in Christus bleiben, werden unsere Gebete erhört. Früh oder spät. Wir haben das Beispiel der bittenden Witwe. Und Jesus nimmt diese Frau als Beispiel. Sie hat nicht aufgehört, zu dem ungerechten Richter zu gehen und sagen, schenk mir meine Gerechtigkeit. Gott ist wirklich ein schlechtes Beispiel. Gott ist ein gerechter Richter. Er wird uns umso mehr unser Recht geben, wenn wir ihm darum bitten. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass alle unsere Bitten erfüllt werden, denn wir haben manchmal Bitten, die dem Willen Gottes nicht entsprechen. Das muss uns klar sein. Manchmal beten wir Dinge, die Gott nicht will. Paulus zum Beispiel hat für seine Gesundheit gebetet. Er hat gesagt, Gott, befreie mich von dieser, wir wissen nicht genau, was das war, von dieser Krankheit. Und Gott hat seine Bitte nicht erfüllt. Also Gott wird nicht unbedingt deine Bitten erfüllen. Sie werden aber erfüllt, wenn sie auf der Erfüllung des Willen Gottes beruhen und die Heiligung seines Namens zum Ziel haben. Wenn dein Anliegen ist, Gott durch deine Gebete zu verherrlichen, seine Ehre zu suchen, dann werden diese Bitte erfüllt. Und das entspricht sehr wohl der Art und Weise, wie Jesus seine Jünger auch lehrte, zu beten im Vater unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Matthäus 6, Vers 10. Im Vers 23 werden wir an zwei Kriterien des wahren Glaubens nochmal erinnert, an Jesus zu glauben und auch einander zu lieben. Der Glaube an Jesus und die Liebe zu den Geschwistern. Der Gehorsam gegenüber diesen Geboten garantiert, dass Gott in uns und wir in ihm bleiben. An den Namen Jesus zu glauben, bedeutet an seine Person zu glauben. Wer er ist und was er darstellt. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht nach unseren eigenen Vorstellungen an Jesus glauben. Es gibt viele Christen, sie glauben an einen falschen Jesus. Nicht an den Jesus der Bibel. Wir sollen an Jesus nach biblischen Darstellung seiner Person glauben. Und das Ergebnis dieses Glaubens ist, dass wir alle andere Christen auch lieben werden, die ebenfalls diesen Glauben haben. Und dies ergibt sich nicht nur aus dem Gebot Jesu, uns gegenseitig zu lieben, einander zu lieben, sondern auch aus dem neuen Leben, das Jesus uns durch den Heiligen Geist gegeben hat. Die Gegenwart, die Präsenz des Heiligen Geistes in unserem Leben ermöglicht, dass wir lieben. Wir können nicht aus eigener Kraft lieben, sondern der Heilige Geist befähigt uns, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Wir wandeln im Geist und der Geist lebt in uns. Das lehrt Paulus im Galaterbrief. Wandelt im Geist, dass der Geist auch in uns lebt. Ich gebe euch einen Vergleich mit der Luft, die wir atmen. Die Luft umgibt uns. Ja, wir leben in dieser Luft und diese Luft gelangt in unsere Lungen und belebt uns. Wenn der Geist in uns lebt, bedeutet das, dass Christus in uns lebt. Als Jesus uns seinen Geist gegeben hat, gab er auch uns sich selbst, um in uns zu leben. Deshalb hat er Jesus auch gesagt, es ist vom Vorteil, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, dann wird der Geist nicht kommen. Und Jesus scheint hier zu sagen, dass der Geist in euch lebt, Christen, ist viel wichtiger als mich zu sehen und mich in diesem Körper zu erleben. Der Heilige Geist manifestiert sich, hier sagt Johannes ganz deutlich, in unserem Leben und in unserem Verhalten. Er ist es, der uns inspiriert, Jesus als den Christus zu bekennen. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht bekennen, wer Christus ist. Er ist es, der uns befähigt, Gottes Gebot zu befolgen, nämlich unsere Brüder und Schwestern zu lieben. Ich komme zum Schluss. Im Grunde genommen, was Johannes hier sagt, ist, erinnert uns schon an das, was Jesus seinen Jüngern, erinnert ihr euch, im Johannesevangelium, Kapitel 13 bis 17, in dem Obergemach, das war die Abschiedsrede Jesu, er hat diese Worte auch gesagt. Und Johannes greift auf diese Worte zurück, der fasst sie zusammen. Er gibt uns hier eine praktische Anwendung von dieser Abschiedsrede Jesu im Obergemach. Jesus hat damals seinen Jüngern zuerst das Gebot gegeben, einander zu lieben. Johannes Kapitel 13. Dann hat er ihnen offenbart, dass er durch seinen Geist in ihnen wohnen möchte. Johannes Kapitel 14. Und schließlich hat er seine Jünger ermutigt, in ihm zu bleiben. Zum Beispiel Kapitel 15, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, bleibt in mir, damit er weiterhin in ihnen leben und ihre Gebete erhört werden könnten. Johannes 16 und dann Johannes 17. Der Geist Gottes, ein letztes Wort, wird nicht durch unsere Leistung verdient. Der Geist ist uns nicht gegeben, wenn wir unsere Treue beweisen. Der Geist ist uns gegeben aus Gnade, weil wir an Jesus geglaubt haben. Und dieser Geist wird uns die Gewissheit verleihen, dass wir Gottes Kinder sind. Gott sei Dank und Ehre dafür. Amen.
Amen. Amen.